SWR aktuell Kontext.
Es gibt Experten, die sprechen von einer Pandemie, wenn es um das Thema Kindesmissbrauch geht. Die Gefahren lauern überall, in der eigenen Familie, aber auch und besonders im Internet. Viele Minderjährige berichten, sie hätten schon einmal Erfahrungen mit Cyber-Grooming gemacht, also mit der Kontaktaufnahme Erwachsener mit sexuellen Absichten. Die Angst von Eltern, ihrem Kind könnte so etwas einmal zustoßen, und die Zweifel, ob der Staat genug dagegen unternimmt, das machen sich sogenannte Pedo-Hunter zunutze. Sie nehmen das Recht selbst in die Hand. Die einen mit guten Absichten, sie glauben vermeintlich Pädophile selbst stoppen und der Polizei übergeben zu müssen. Die anderen, indem sie sich ihre Opfer aussuchen, um sich an ihnen zu bereichern. Erik Behres von der SWR-Recherche-Unit hat über Monate zu diesem Phänomen recherchiert und ist dabei auch auf Pedo-Hunter-Videos im Netz gestoßen.
Deine Kamera ist aus, ja, Simbi.
Jetzt ist an, ne?
Nein. Ja, jetzt, okay. Und okay. Hinter, jetzt holt euch den.
Eine Szene aus einem TikTok-Video. Zu sehen ist, wie ein Influencer in einem Raum vor seinem Mikrofon sitzt und per Livestream Anweisungen gibt. Offenbar seinen Helfern, die irgendwo in Deutschland draußen in der realen Welt einen Mann festhalten, angeblich ein Pädophiler.
Keiner darf sein Handy anfassen, ruft die Polizei an.
Keiner von uns fasst sein Bett.
Achtet aber darauf, dass er nichts löscht.
Dann spricht der Influencer den angeblichen Pädophilen direkt an.
Hör mal zu, die Jungs werden dich fixieren, wenn du dich bewegst.
Der Influencer heißt Marvin Oyagi. Nach eigenen Angaben wohnt er in der Nähe von Stuttgart. Er sieht sich als sogenannter Pedo-Hunter. Seine Mission, angebliche Pädophile in eine Falle locken, sie live vor Publikum fassen und später der Polizei übergeben. Er inszeniert sich als Kinderschützer. Seine Videos schauen bis zu 1 Million Nutzer. Viele sehen ihn als Helden. Marvin Oyagis Urteil über die Menschen, die er jagt, ist eindeutig.
Für mich gehören diese Monster ins Gefängnis. Jeder Mensch, der an Kinder ran will, darf nicht in Freiheit leben.
Pedo-Hunting. Ein legitimes Vorgehen gegen mutmaßliche Kinderschänder? Oder geht es um etwas anderes? Um Ausübung von Macht? Um das Untergraben unseres Justizsystems? In manchen Fällen um pure Gewalt? Für diesen Beitrag haben wir mit Ermittlern, Anwälten, Kriminalpsychologen gesprochen und mit einem verurteilten Pedo-Hunter.
Wir wollten die nicht abziehen, sondern wir wollten, dass die Reue zeigen.
Es ist schon so, dass es sich in den letzten Jahren gehäuft hat.
Die Spitze des Eisbergs sehen wir im Moment. Mir sträuben sich da irgendwo die Nackenhaare.
Ursula Gasch ist auf Gutachten im Sexualstrafrecht spezialisiert. Die Tübinger Kriminalpsychologin ist eine der wenigen Expertinnen, die sich aktuell auch mit dem Thema Pedo-Hunting befasst.
Ich denke, das Phänomen, das ist eine regelrechte Bewegung, die inzwischen auch bei uns in Deutschland in Anführungszeichen ganz gut angekommen ist.
Selbsternannte Pedo-Hunter machten bisher vor allem in Ländern wie Russland und in den USA von sich reden. Vor einem Jahr berichtet etwa die New York Times, Pedo-Hunter würden immer gewaltsamer vorgehen. In jüngster Zeit scheinen sich die Meldungen auch in Deutschland zu häufen. Der SWR hat Medienberichte und Pressemeldungen dazu ausgewertet. Rund 20 Fälle, oft mit mehreren Tätern, wurden in den vergangenen 4 Jahren bekannt. Die Methode ist meist dieselbe. Jugendliche locken vermeintliche Pädophile über Social-Media-Plattformen an. Die heißen Knuddels oder Snapchat. Dort geben sie sich als vermeintlich 12- oder 13-jährige Mädchen aus, also eine Art Lockangebot für Männer. Kommt es tatsächlich zu einem Treffen, erscheinen dann aber die selbsternannten Pedo-Hunter.
Es ist für viele, ich sag mal auch latent gewaltbereite Personen, eine Chance und eine Legitimation, etwas auszuleben, eben eine Gewaltbereitschaft vor dem Hintergrund, ja, da trifft's doch die Richtigen,
sagt Kriminalpsychologin Ursula Gasch. Amtsgericht Bielefeld im vergangenen Juli, Saal Nummer 30. Wir beobachten den ersten Prozesstag gegen eine Gruppe mutmaßlicher Pedo-Hunter. Angeklagt sind 8 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, darunter 3 junge Frauen. Auch sie hatten mehrere Männer mit fingierten Annoncen in sozialen Medien in die Falle gelockt. In einer WhatsApp-Gruppe hatten sie ihr Vorgehen geplant. Ein Vater eines Beschuldigten versteht kein Deutsch. Er lauscht gespannt einer Übersetzerin. Dann wird es still im Gerichtssaal. Der Richter spielt mehrere Videos ab. Videos, die einige der Jugendlichen selbst gefilmt und offenbar auf ihren Handys gespeichert hatten. Besonders eine Szene ist drastisch. An einer Bahnstrecke stehen 5 der Jugendlichen, einer von ihnen vermummt. Sie schubsen das Opfer ins Gebüsch, schlagen ihn, traktieren ihn mit einem Gürtel, versuchen ihm seine Tasche zu entreißen. Die 3 jungen Frauen schauen teils amüsiert zu, eine von ihnen filmt das Geschehen. Über Minuten lassen sie nicht von ihrem Opfer ab. Am Ende posiert der Rädelsführer neben dem blutüberströmten Opfer vor der Kamera. Als eine Art Trophäe, wie es scheint. Nach dem Verhandlungstag zeigt sich ein Prozessbeobachter vor unserem Mikro fassungslos.
Die Videos fand ich schon schockierend, auf jeden Fall, ja.
Was haben Sie dort gesehen?
Wo das Opfer geschlagen worden ist und vor allem wie er geschlagen worden ist, auf brutale Art und Weise, immer wieder eingetreten, wo er schon am Boden lag.
Andreas Kloster ist Verteidiger des Rädelsführers. Bilder wie die in dem Video sieht auch er als langjähriger Strafverteidiger nicht alle Tage.
Einzelne Sequenzen haben mich entsetzt, aber fast mehr, dass es so viele junge Leute gibt, die drumherum stehen, die das dann auch eben in dieser jugendtümlichen Art filmen und dass keiner den anderen reguliert und bremst und zurückhält, das ist eigentlich das, was auch diese Eskalation in dieser Weise so ausgeweitet hat.
Wie kommt es zu dieser rohen Gewalt im Namen des vermeintlichen Kinderschutzes? Der Anwalt sucht nach einer Erklärung für die Taten seines Mandanten.
Er ist noch nie mit der Polizei vorher in Berührung gekommen. Er hat keinerlei Vorstrafen. Er war nicht in Prügeleien verwickelt. Er ist durch das Internet, durch die sozialen Medien in irgendeiner Weise angefixt worden, so will ich es mal nennen. Da hat er etwas gefunden, was ihn innerlich aufwühlt. Und dann kam ja das Tragische, dass wenn er das mit anderen Gleichgesinnten kommuniziert hat, dann hat er nur Zuspruch erfahren.
Vor Gericht zeigen die Jugendlichen Reue, entschuldigen sich bei ihren Opfern. Eines der Opfer ist an diesem Tag aus Baden-Württemberg angereist. Der Mann soll als Zeuge aussagen. Er ist 27 Jahre alt, wirkt schüchtern, fast unbeholfen. Seine Verletzungen an der Schläfe, die er erlitten habe, seien verheilt, berichtet er. Der Angriff belaste ihn aber nach wie vor. Mit dem vermeintlich 11-jährigen Mädchen habe er sich treffen wollen, um mit ihr ein Eis zu essen. Und vielleicht auch bei ihr zu übernachten. Warum nimmt ein Mann dafür extra eine Fahrt von fast 500 Kilometern in Kauf? Wir verabreden uns mit ihm zu einem Telefonat, doch später ist er für uns nicht mehr erreichbar. Ob auch gegen ihn ermittelt wird, können wir nicht klären. Haben die Pedo-Hunter, wenn auch mit purer Gewalt, in diesem Fall einen Pädophilen gestoppt? Unbestritten ist, Kindesmissbrauch ist ein großes Problem, auch in Deutschland. 2024 wurden mehr als 16.000 Fälle angezeigt. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Professor Klaus Bayer ist Psychoanalytiker und Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Berliner Charité. Er findet zu dem Problem drastische Worte.
Ich halte das für ein Global Health Problem. Es ist eine Pandemie, dazu habe ich auch publiziert, weist alle Kennzeichen einer Pandemie auf. Sie haben die Verursacher, sie haben die Übertragungswege, das ist das Internet, und sie haben die Opfer. Und wir haben eine Grundbelastung der Bevölkerung, die ist gigantisch.
Im vorigen Jahr initiierte die Landesanstalt für Medien in NRW eine Umfrage zum Thema Cybergrooming, also zur Kontaktaufnahme von Minderjährigen durch Erwachsene aus sexueller Absicht. Ergebnis: Knapp ein Viertel aller Minderjährigen gab an, so etwas schon einmal erlebt zu haben. Etwa bei Online-Spielen. Fest steht auch, durch die Aktivitäten von selbsternannten Pedo-Huntern sind auch schon mutmaßliche Pedo-Kriminelle vor Gericht gekommen und wurden verurteilt. Kann Pedo-Hunting, gewaltfrei ausgeübt, also Teil der Lösung sein? Oder ist es vor allem Teil des Problems? Laut Psychoanalytiker Bayer gibt es Schätzungen, wonach bis zu 1% der deutschen Männer pädophil sind. Das wären mehrere hunderttausend Personen. Das heißt, sie haben über einen längeren Zeitraum immer wieder intensive sexuelle Fantasien gegenüber vorpubertären Kindern. Das kann als sexuelle Störung klinisch festgestellt werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Männer auch straffällig werden. Häufig kämpfen sie gegen ihre sexuellen Vorlieben an, geraten unter Leidensdruck. Genau diesen pädophilen Männern bietet Professor Bayer Therapie an, mit dem Programm Kein Täter werden.
Wenn also die Rede ist von Pädohunting oder Pädophiliejägern, ist das schon in sich in hohem Maße problematisch, weil sie ja mit der Pädophilie dann eine Gruppe adressieren, die gar nichts gemacht hat, die sozusagen eine sexuelle Ausrichtung auf das kindliche Körperschema hat. Und wir wissen, es gibt Menschen, die haben diese Ausrichtung und begehen nie Straftaten.
Pädohunting sei daher sogar kontraproduktiv.
Wir wollen ja erreichen, dass möglichst viele kommen und müssen jetzt daraus den Schluss ziehen, dass solche bürgerwehrähnlichen Aktivitäten dazu führen, dass diejenigen, die eben Ängste haben, umso weniger dann solche Hilfsangebote in Anspruch nehmen, was in hohem Maße bedauerlich ist, denn wir wissen, dass wir dadurch präventiv wirksam sein können.
Studien zeigen zudem, von den Personen, die wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden, sind weniger als die Hälfte tatsächlich pädophil. Auch andere Männer vergehen sich an Kindern. Und auch Frauen können zu Täterinnen werden. Was sagt dazu der selbsternannte Pädohunter Marvin Oyagi? Welche Verantwortung sieht er für sich selbst? Auf seinem zentralen TikTok-Kanal hat er immerhin mehr als 270.000 Follower. Auf unsere Interviewanfrage geht er nicht ein, doch er beantwortet unsere Fragen schriftlich. Er halte Präventionsarbeit für wichtig. Seine Arbeit richte sich nicht gegen Menschen, die sich Hilfe suchten, sondern
sie richtet sich gegen diejenigen, die aktiv Kontakt zu vermeintlichen Minderjährigen aufnehmen und damit eine Grenze überschreiten. In solchen Fällen geht es nicht mehr nur um eine theoretische Neigung, sondern um konkretes Verhalten.
Was er tue, sei keine Selbstjustiz. Man kläre auf, übe keine Gewalt aus. Man treffe keine juristischen Urteile und spreche auch keine Strafen aus. Die strafrechtliche Bewertung liege ausschließlich bei den zuständigen Behörden und Gerichten.
Warte.
Schwer mit einem zu sehen und zu hören.
Wir schauen uns einige Videos von Marvin Oyagi mit der Kriminalpsychologin Ursula Gasch an. Sie glaubt in den Videos eine Vorverurteilung zu erkennen und Vernehmungsmethoden, die sie an das 19. Jahrhundert erinnern. Für sie ist klar, dass die Verfolgung von mutmaßlichen Sexualstraftätern allein Polizei und Justiz überlassen werden muss und nicht selbsternannten Pädohuntern, die ihren Aktivismus im Internet inszenieren.
Ich halte die Videos, die davon beispielsweise Marvin hochgeladen werden, für hochgradig gefährlich. Man ist quasi live dabei, wie da gerade so richtig Action ist. Das bedeutet für jemanden, der das auch anguckt, vielleicht auch in einem entsprechenden Alter ist und das super spannend findet, das stimuliert das Gehirn entsprechend, das kommt zu Dopaminausschüttungen. Also dann wird es noch geliked, man kann auch sehen, dass das richtig toll ankommt, dass da ganz viele das liken und aha. Und schon wird das Belohnungssystem im Gehirn angesprochen und zur Nachahmung und zum Trittbrettfahren auch animiert.
In seinen Videos warnt Marvin Oyagi davor, seine Aktivitäten nachzuahmen. Uns schreibt er, er distanziere sich von Menschen, die unter dem Begriff Pädohunter auftreten würden, nur um Klicks, Aufmerksamkeit oder sogar Geld zu generieren. Manche würden dabei selbst Straftaten begehen.
Hallo. Grüße Sie. Hallo.
Wir sind im Stuttgarter Polizeipräsidium verabredet. Hier arbeiten Beamtinnen und Beamte gerade an einem besonderen Pädohunter-Fall. Es geht um insgesamt 22 Beschuldigte. Die vier Haupttäter, keiner von ihnen im Tatzeitraum älter als 19 Jahre, stehen in diesen Tagen wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht Stuttgart.
Für uns ist das so der größte Pädohunting-Fall in Baden-Württemberg, der mir bekannt ist.
Das sagt der Kriminalbeamte Julian Gerhardt. Er ist der leitende Sachbearbeiter der Ermittlungsgruppe Teddy, die den Fall seit vergangenen Sommer aufklärt. Allein bei den vier Haupttätern geht es um 15 Straftaten zwischen Januar 2024 und Juni 2025. Deren Verteidiger wollten sich vor Prozessbeginn nicht dazu äußern. Den Jugendlichen sei es vor allem darum gegangen, Beute zu machen, sagt Ermittler Gerhardt, bei den Männern, die sie in die Falle gelockt hatten. Dabei hätten die sich gar nicht strafbar gemacht. Pedo-Hunting, hier also reine Trittbrettfahrerei?
Also für mich wirkt es so, als wären die Täter inspiriert worden von den ganzen Videos, die im Netz kursieren, von den Pedo-Hunter-Aktionen und haben das einfach als, ich sage jetzt mal, Geschäftsmasche ausgenutzt, um an Geld zu kommen.
Wir halten fest, es gibt Pedo-Hunter, die vermeintliche Pädophile in die Falle locken. Sie üben zwar keine Gewalt aus, eine fragwürdige Selbstjustiz ist es trotzdem. Dann gibt es diejenigen, die unter dem Deckmantel des Kinderschutzes ihre Gewaltfantasien ausleben. Und schließlich solche, die mit der Masche Beute machen wollen, weil die Opfer aus Scham häufig nicht zur Polizei gehen. Wir haben lange versucht, mit Tätern ins Gespräch zu kommen. Schließlich gelingt es uns, einen verurteilten Pedo-Hunter zu treffen. In Berlin, in der JVA Plötzensee.
Ja, bitte? Ja, hallo, mein Name ist Erik Behres. Ich habe einen Besuchstermin.
Wir sind mit Ahmed B. verabredet. Der 33-Jährige sitzt eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 2 Monaten ab. Mit seinem Bruder und anderen hat er, so das Urteil vom Oktober 2023, mehrere Männer angelockt, sie mit Schlagstöcken, Elektroschockern und Messern bedroht und attackiert. Von einer sehr hohen kriminellen Energie ist in dem Urteil die Rede. Nun sitzt Ahmed B. vor uns. Ein offizielles Interview erlaubt uns das Gefängnis nicht. Offenbar will man nicht, dass sich der Mann vor uns als Held aufspielt. Wir entscheiden uns dennoch für ein Gespräch, weil wir wissen wollen, welche Motive den Mann zu seinen Taten bewegt haben. Während der regulären Besuchszeit können wir eine Stunde lang mit ihm sprechen. Seine Aussagen hat er später noch einmal per Anruf vom Gefängnistelefon aus bestätigt. Wir sprechen sie nach.
Ich sitze hier, als ob ich jemanden ermordet hätte. Das ist einfach zu hart. Man hat einfach in dem Moment nicht das Richtige getan.
Er berichtet, wie er und die anderen vorgegangen seien. Sie hätten Logangebote auf Social Media erstellt und dann hätten sich auch schon die ersten Männer gemeldet.
Die Leute, mit denen wir es zu tun hatten, boten Geld an für Sex, fragten, ob sie Sexspielzeuge mitbringen dürften. Und die waren so herabschauend, die haben keine Krankheit.
Für ihn sind die Männer, die sich gemeldet hätten, Kriminelle. Immer dann, wenn Männer besonders fordernd gewesen seien, hätten sie Treffen vereinbart.
Wir waren insgesamt 5 bis 6 Leute in etwa. Wir haben das über Telegram koordiniert, besprochen und dann los. Das war damals neu für uns. Die meisten hatten Taschenmesser oder Teppichmesser dabei. Wir haben die Leute erstmal therapiert, haben denen gesagt, was sie falsch gemacht haben, nach dem Motto, das Mädchen, das du jetzt triffst, wird sich wahrscheinlich lebenslang behandeln lassen müssen.
Das Geld, das sie von den Männern erpresst hätten, hätten sie gespendet.
Wir wollten die nicht abziehen, sondern wir wollten, dass die Reue zeigen.
Angeblich hätten sie das Geld der Caritas gegeben, unter fremden Namen. Im Urteil steht davon jedenfalls nichts. Dort heißt es stattdessen:
Bei den fingierten Treffen traten die Täter meist zu mehreren an ihre Opfer heran, um durch Gewalt bzw. durch die Androhung von Gewalt rechtswidrig Bargeld und andere Wertgegenstände zu erlangen, ohne auf diese, wie sie wussten, einen Anspruch zu haben. Sie beabsichtigten dabei, sich selbst zu bereichern.
Ahmed B. behauptet uns gegenüber, die Vergewaltigung eines Mädchens innerhalb der Familie habe ihn und seinen Bruder zu Pedo-Huntern gemacht. Erst sei es um den mutmaßlichen Täter gegangen, dann um andere vermeintlich Pedokriminelle. Heute bereue er seine Taten, aber nur die Gewalt, die er angewendet hat. Ob er Mitleid mit seinen Opfern hat? Er überlegt lange. Dann sagt er:
Wie soll ich das beschreiben? Ich weiß nicht, es tut mir schon leid, was ich getan habe. Irgendwie sind die aber auch schon selbst dran schuld. Aber die Polizei hätte das besser machen können.
Aktuell schreibe er an einem Buch, möglicher Titel: Pedo-Hunting auf eigene Faust. Er könne sich sogar vorstellen, mit einer Art staatlichen Erlaubnis als offiziell anerkannter Pedo-Hunter zu arbeiten. Noch andere Akteure haben das Pedo-Hunting längst für sich entdeckt. Rechtsextreme. Vergangenes Frühjahr macht ein Fall in Österreich europaweit Schlagzeilen. Die Polizei zerschlägt ein ganzes Netzwerk aus Pedo-Huntern. Unter den mutmaßlichen Tätern soll auch ein Deutscher sein. Ihre Opfer, schwule Männer, denen die Täter Pädophilie unterstellten.
Wir haben hier schwere absichtliche Körperverletzungen, in einem Fall sogar einen versuchten Mord zu verzeichnen.
So ein Polizeisprecher. Nach Recherchen der österreichischen Zeitung Standard sollen die mutmaßlichen Täter in der rechtsextremen Szene verankert gewesen sein. Schwulenfeindlichkeit und der vermeintliche Kampf gegen Kinderschänder. Das seien gängige Themen, mit denen Rechte und Rechtsextreme mobilisierten und rekrutierten, erklärt Kriminalpsychologin Ursula Gasch.
Wenn man da auf dieses Narrativ zurückgreift, dass man es mit einem Menschen zu tun hat, der zum Abschaum gehört, weil er eine Neigung aufweist, die man damit gleichsetzt, dass er damit auch Täter ist. Dann hat man ein Narrativ, das zündet, weil man kann sich ja immer gut auf einen gemeinsamen kleinsten Nenner verständigen und dass es einfach nicht angeht, dass man Kinder sexuell missbraucht.
Auch in Deutschland stößt man auf solches Gedankengut. So wie in einem Internetvideo, in dem ein YouTuber Jugendliche aus der mutmaßlich rechten Szene befragt. Ein junger Mann macht keinen Hehl aus seiner Gesinnung.
Ich bin jetzt mal knallhart. Pedos gehören an die Wand gestellt. Pedos, die kleine Kinder vergewaltigen, an die Wand. Fertig.
Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ermittelt aktuell in einem Verfahren gegen eine Gruppe von Rechtsextremen, die Pedo-Hunting betrieben haben sollen. Über soziale Medien hätten sie Personen angelockt, denen sie pädophile Neigungen zugeschrieben hätten, um dann, Zitat, Straftaten gegen diese zu verüben. Es gebe klare Bezüge zum Bereich rechter, politisch motivierter Kriminalität. Fälle wie diese hat inzwischen auch das Bundesamt für Verfassungsschutz auf dem Schirm. Bereits im vergangenen Jahr schreibt das Amt dem SWR:
Durch den Vorwurf der Pädophilie können Feindbilder des Rechtsextremismus, wie zum Beispiel Homosexuelle oder Personen mit Migrationsgeschichte, legitimiert werden. Die Strategie ist in sämtlichen rechtsextremistischen Strömungen präsent und wird im digitalen Raum als zentrales Agitations- und Mobilisierungselement eingesetzt.
Die Kriminalpsychologin Ursula Gasch sagt, für sie weise das Gedankengut von Pädohuntern Merkmale von Radikalisierungsprozessen auf. Selbst bei solchen, die nicht ohnehin schon in der rechtsextremen Szene verankert sind. Sie zieht einen Vergleich zum Terrorismus.
Wenn wir uns das Phänomen Terrorismus mal angucken, also die Ausformungen, die verschiedenen, oder auch Extremismus uns angucken, was steht immer am Anfang? Am Anfang steht einfach nur so ein bisschen Gedankengut und Diskussion vielleicht am Biertisch. Es wird dann kritisch, wenn aus diesem Ventilieren irgendeiner freien Meinung es zu einer Verkantung, einer Verfestigung kommt und zu einer Zusammenrottung und sich daraus dann etwas ergibt, was dann beginnt, auch Gewalt zu legitimieren.
Gasch fordert mehr Vernetzung von Politik und Fachleuten. So könne man etwa Aussteigerprogramme für Pädohunter anbieten. Psychoanalytiker Bayer schlägt einen anderen Weg vor. Für ihn sind die Anreize im Internet für Menschen mit pädophilen Neigungen Kern des Übels. Hier müsse die Politik viel konsequenter gegen Tech-Konzerne vorgehen, sie auffordern, fragwürdige und strafbare Inhalte etwa auf Social-Media-Plattformen zu löschen. Und dabei könnten Menschen, die sich heute als Pädohunter sehen, sogar die Rolle von Überwachern übernehmen.
Allen, die sich in solchen Bürgerwehren organisieren wollen, sage ich, bemüht euch darum, bildet aktive Pläne aus, die dazu führen, dass man im Internet selbst die Möglichkeiten eindämmt, die eben zurzeit ausgebaut werden.
Was sagt Marvin Oyagi, der Pädohunter aus Baden-Württemberg, dazu? Er schreibt uns, er und sein Team seien keine Bürgerwehr, da sie keine Gewalt anwendeten. Man mache lediglich auf Gefahren aufmerksam. Das Problem des Cybergroomings und des Kindesmissbrauchs könne man nicht allein durch die Regulierung von Plattformen lösen. Inzwischen hat er ein neues Thema für sich entdeckt. Zuletzt berichtet er aus Nordostsyrien über das Leid der kurdischen Bevölkerung.
Was die Kinder in den kurdischen Gebieten durchmachen, in den syrischen Gebieten oder auch anderen Gebieten, da schweigt man.
Und sagt Marvin Oyagi, er nutze seine Reichweite und Erfahrungen, um die Aufmerksamkeit auf Probleme zu lenken, die sonst oft übersehen würden. Ob er die Lust am Pädohunting verloren hat? Seine zahlreichen Videos sind jedenfalls noch aufrufbar und werden wohl noch den ein oder anderen Bewunderer finden.
Erik Behres von der SWR-Recherche-Unit über das Phänomen Pädohunter. Und das war SWR Aktuell Kontext. Danke fürs Zuhören.
Und nun eine Meldung in eigener Sache. Sie hören uns ab sofort in ARD Sounds. Aber nicht nur uns. Entdecken Sie Radio aus Ihrer Region. Exklusive Podcasts, Hörspiele, Reportagen sowie Musik- und Sport-Livestreams. Alles in einer App.
ARD Sounds.
Der Play-Button für den Tag.
Jetzt neu entdecken.
Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.